Aufforderung zum Laufen und Blicken auf Christus, Vers 1 bis 3. Ja, so lasset denn also auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt, nachdem wir abgelegt haben, alles Beschwerende und die gern umstrickende Sünde, mit Ausdauer den Wettlauf laufen, der vor uns liegt. Wer wird hier aufgerufen? Jeder persönlich. Lasst auch uns, er bezieht sich ein wiederum, er ruft sich auch selbst auf, er weiß, dass auch er selber den Aufruf braucht. Lasst auch uns, wie wird ermutigt? Da wir eine so große Wolke von Zeugen haben. Wir sind ermutigt durch diese große Zeugenwolke, also durch diese vielen Wolken, für die vielen Menschen heißt das, eine Wolke von Menschen ist das natürlich, für viele Menschen, die Gott dem Glauben gelebt haben. Durch diese Zahl der Zeugen ermutigt. Wie kommt es zu einem guten Lauf? Hier werden einige Sachen gesagt, nachdem wir abgelegt haben, alles Beschwerende und die gern umstrickende Sünde, mit Ausdauer den Wettlauf laufen. Also erstens ablegen, oder A, kleiner, ablegen, wie kommt es zu einem guten Lauf? Ablegen, alles, alle Last, alles was beschwert, die gern umstrickende Sünde. Die Sünde ist wie ein Fallstrick oder wie ein Strick um die Beine. Und dann kann man nicht laufen. Mit Ausdauer wird doch gesagt, mit Ausdauer, B, also ablegen A, B, Ausdauer, C, mit Aufblicken. Vers 2 und 3. Dabei hinwegsehen, hinwegblicken auf Jesus, des Glaubens Anführer und Vollender, der für die Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, die Schande hat er verachtet und er setzte sich zur Rechten des Thrones Gottes. Es geht um ein Wegschauen, Hinwegschauen, also hinschauen und wegschauen. Wenn ich hinschaue, muss ich von was anderes wegschauen. Ein Wegschauen, es geht um ein Hinschauen zu Christus hin, an ihn denken, mit ihm rechnen, ihn mehr kennenlernen, über ihn nachdenken. Da wollen wir jetzt unser geistliches Auge auf ihn richten. Auf ihn, wer ist er? Nun, er ist des Glaubens Anführer, heißt es hier. Des Glaubens Anführer. Das Wort Archegos auf Griechisch heißt Urheber. Also hier die drei Bedeutungen. Urheber, Bahnbrecher und Vorangehender. Also Urheber, das heißt, als solcher ist er der Urgrund unseres Glaubens. Das heißt, durch ihn erst ist es für uns möglich geworden, dass es überhaupt einen Glaubensweg gibt. In dem Sinne ist er Urheber, nicht unseres Glaubens, sondern des Glaubens. Bitte genau lesen. Nicht, man hört immer wieder unseres Glaubens, nicht unseres Glaubens. Er ist der Urheber des Glaubens schlechthin. Urheber des Glaubens. Im Sinne von, dass er die Basis geschaffen hat. Und jetzt ist der Weg, jetzt können wir Menschen des Glaubens sein. Er ist vorausgegangen als Bahnbrecher, das ist die zweite Bedeutung des Wortes, ein Bahnbrecher. Er bahnte den Weg für uns, ging ihn als Erster und hat sozusagen wie in einem Urwald, da wird zuerst einer muss vorne gehen, der muss den Weg bahnen durch das Dickicht. Und der Herr Jesus Christus ist für uns vorangegangen. Als Erster. Und er hat das Ziel erreicht. Werden wir dann ja lesen. Also er ist Urheber, er ist Bahnbrecher und er ist Vorbild oder Vorangehender, als gutes Beispiel, mit gutem Beispiel vorangegangen. Das heißt, dass er nicht nur den Weg gebahnt hat, sondern wir können jetzt auch schauen, wie hat er seinen Glaubensweg, wie ist er seinen Glaubensweg gegangen? Wie hat er gelebt im Glauben? Der Herr Jesus hat auch geglaubt, hat auch vertrauen müssen. Psalm 22, es ist auch davon die Rede, dass er auf Gott vertrauen musste. Der ganze Psalm atmet diese Atmosphäre des Vertrauens. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du ließest sie entrinnen. Und dann sagen die Feinde zu ihm, er wälze es auf dem Herrn, der rette ihn, der hat ja Gefallen an ihm und so weiter. Ja, du bist es, Psalm 22, Vers 10, der mich aus Mutterleibe gezogen, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterschoße an, von meiner Mutterleibe an bist du mein Gott. Sei nicht ferne von mir und so weiter. Jesus Christus ist also Urheber, Bahnbrecher und Vorangehender, Vorbild des Glaubens. Man hat sich gefragt, ja, heißt es auch, dass er meinen Glauben bewirkt hat? Naja, geworben hat er um mich und mein Glaube war die Antwort auf sein Werben. In einem gewissen Sinn ja, in einem gewissen Sinn nein. Also der Herr Jesus Christus hat auch ganz konkret vieles sich angetan, damit ich ihm vertraue. Er hat mir gezeigt, ich bin vertrauenswürdig. Gott ist vertrauenswürdig, Gott ist zuverlässig. Und Gott wirbt um unseren Glauben. Unser Glaube ist die Antwort auf Gottes Werben. Also ganz im strengen Sinn dürfte man nicht sagen, dass mein Glaube von Gott kommt. Es gibt sogar Leute, die sagen, mein Glaube ist Gottes Glaube. Das ist ein bisschen so philosophisch, eigenartig ausgedrückt. Die Bibel redet nicht so. Die Bibel sagt nicht, dass mein Glaube Gottes Glaube ist. Mein Glaube ist aufgrund der Zuverlässigkeit Gottes, ja. Mein Glaube ist aufgrund dessen, dass ich jetzt eine Hoffnung habe, ja. Aber die Tatsache, dass ich jetzt glaube, ist die Antwort auf Gottes Werben. Wir Menschen sind ja so gebaut, dass wir vertrauen. Das ist ein Urgrundbedürfnis unseres Wesens, dass wir einem anderen Wesen vertrauen möchten. Das ist schon eingelegt von ein schöpfungsgegebenes, von der Schöpfung her gegeben, dass wir Menschen solche, wir sind Vertrauenswesen, angelegt auf Vertrauen. Und jetzt wirbt Gott um unser Vertrauen. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und wenn wir vertrauen, dann merken wir, wenn wir auf etwas vertrauen, was eine Basis hat, ja, dann erleben wir seine Kraft. Anfänger im Sinne Archigos, im Sinne von Urheber, Bahnbrecher und Vorbild. Und der Kontext zeigt, dass Jesus Christus den Glaubensweg vorangegangen ist und hat sich dann, es heißt ja für die Freude, die vor ihm lag, ist er diesen Weg gegangen und hat die Schmach auf sich genommen und hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Es ist ganz klar, dass hier Jesus als Vorgänger, als Vorausgeher gemeint ist. Nicht, dass er der Anfänger meines Glaubens sei. Und wenn ich nicht glauben kann, ist Gott schuld, weil er hat mir den Glauben nicht gegeben. Völlig falsch. Völlig falsch. Gott gebietet den Menschen zu glauben. Gott gebietet den Menschen Buße zu tun. Kann man nicht jetzt dafür Gott das in die Schuhe schieben, weil ich nicht glaube. Das wäre gerade eine Verkehrung der Wahrheit. Das heißt, Gott wirbt um unseren Glauben. Gott arbeitet an uns. Gott zeigt uns, dass wir eine Basis haben zu glauben. Lesen wir den ganzen Hebräerbrief, auf jeder Seite werden wir aufgefordert, es liegt an uns, unser Vertrauen auf diesen Christus zu setzen. Und jetzt soll plötzlich Christus schuldig sein, wenn ich nicht glaube? Jetzt soll plötzlich Gott schuld sein, weil ich nicht glaube? Nein, niemals. Ich habe die Verantwortung. Und er ist des Glaubens Vollender, das heißt, er brachte den Weg zum Ziel. Er ging den Glaubensweg bis zum Ziel und die hinten nachkommen, die nimmt er auch mit. Beides ist hier drinnen. Also wir beachten seinen Glauben. Er ging tatsächlich bis zum Ziel und bis er sich hingesetzt hat zur Rechten, des Thrones Gottes, ging bis zum Ende, ging er diesen Glaubensweg. Er ist des Glaubens Vollender und auch wir, die wir ihm nachfolgen, das gute Werk, das er angefangen hat, das wird er auch zum Ziel führen. Das heißt, er wird uns auch mitnehmen. Wir haben ja jetzt ihn nicht nur als Vorbild, sondern wir haben ihn jetzt auch als, er ist unser Leben, er ist unsere Kraft. Und er bringt uns auch ans Ziel, als solcher, der schon da ist. Er ist unser hoher Priester, der uns jetzt sozusagen nachzieht. Er hat sich ans Ziel gesetzt und er zieht uns nach. Er ist der Anker unserer Seele, er ist schon dort und jetzt kommen wir nach. Philipper 1, Vers 6. Ich bin davon überzeugt, dass der, der in euch ein gutes Werk anfing, es ganz zum Ziel führen wird, bis zum Tage Jesu Christi. Wieso ist Paulus überzeugt? Weil er sieht, die Philipper, die sind echt, sie sind solche, die vertrauen auf Christus. Er sagt dann, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern, ja, aber er sieht, sie sind dran. Deshalb weiß er, der in uns das Werk angefangen hat, der wird es auch zum Ziele führen. Also er ist des Glaubens Bahnbrecher und Vollender, Anfänger, und also Urheber, Anführer und Vollender des Glaubens. Er sah, der für die Freude, die vor ihm lag, das heißt, er sah weg von den Umständen hin auf die zukünftige Freude, und er hat sie auch nicht gesehen. Er hat auch so gelebt, als sähe er den Unsichtbaren. Er hat auch die Freude vorweggenommen für sich. Welche Freude denn? Ich habe hier 10 oder 11 Punkte, ich kann sie nur vorlesen. Die Freude, vom Vater verherrlicht zu werden. Die Freude, dem Vater Freude bereitet zu haben. Ach, welch eine Freude für ihn zu wissen, ich habe dem Vater Freude bereitet. Johannes 13 ist davon die Rede. Die Freude, zu Rechten des Thrones zu sitzen, erhöht zu werden. Die Freude, dem Vater Kinder zu bringen. Siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Die Freude, also Frucht seiner Leiden sehen zu dürfen. Es ist eine große Freude für den Herrn Jesus, Lukas 15, wenn ein Sünder Buße tut. Da wird Freude sein vor den Engeln im Himmel. Vor den Engeln. Und vor den Engeln ist der Herr Jesus. Also die Engel, die freuen sich auch, aber Gott freut sich und der Herr Jesus freut sich, wenn Menschen zu ihn annehmen. Also die Freude, vom Vater verherrlicht zu werden, die Freude, dem Vater Ehre bereitet zu haben, die Freude, zur Rechten des Thrones zu sitzen, die Freude, dem Vater Kinder zu bringen, Frucht seiner Leiden sehen zu dürfen. Die Freude, uns Menschen Freude bereitet zu haben, geben ist seliger als nehmen. Die Freude, uns Menschen Freude bereitet zu haben. Das ist eine Freude für ihn. Und die Freude, in seinen Heiligen bewundert zu werden. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Die Freude, in seinen Heiligen bewundert zu werden. Die Freude, seine Braut Gott vorzustellen, die Braut heimzuholen und vor Gott hinzustellen und Gott vorzustellen. Die Freude der Braut, also, ja? Die Freude, dass er eine Braut bekommt und hinstellt vor Gott. Und das Letzte, die Freude, seinen eigenen Charakter zu sehen im Leben der Gläubigen. Der Herr Jesus sieht, hey, die sind so ähnlich wie ich. Jetzt sind sie mir ähnlich geworden. Und der Vater freut sich, wenn er sieht, dass der Sohn, also wenn er die, bei den guten Eigenschaften natürlich nur, dass der Sohn so ähnlich ist wie der Vater, oder? Bei den schlechten Eigenschaften denke ich mir, wo hat er das bloß her? Aber der Herr Jesus, der sieht, seine Frucht sieht er in uns. Ei, du guter und treuer Knecht. Wohlgetan, du guter Knecht. Das ist eine große Freude für den Herrn. Also die Freude, die vor ihm lag, er verachtete die Schmach, das heißt, er hat die Schmach nicht wert geachtet. Er erduldete das Kreuz. Er hatte viel zu dulden. Steig herab, wenn du der Christus bist. Zum Glück ist er nicht herabgestiegen. Steig herab vom Kreuz. Preis dem Herrn, dass er nicht herabgestiegen ist. Dass er oben geblieben ist. Ja.
Hier bei diesem Vers ist ja so interessant schon ausgesagt, dass in der Freude, vor dem Liegen der Freude, er das Kreuz erfüllte. Und bei Luther ist es so übersetzt, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete. Es ist statt der Freude des Kreuzes.
Ja, das ist hier, aber das ist, da müssen wir, können wir Luther leider nicht folgen. Das ist vom Griechischen her. Ich schaue gerade nach. Wenn er das so machen konnte, dann darf ich von ihm erwarten, dass er auch mir die Kraft gibt. Wer hat ihm die Kraft gegeben, so das durchzuhalten, so einen Widerspruch von Sündern gegen sich zu erdulden? Gott hat ihm die Kraft gegeben. Dann darf ich jetzt erwarten, dass er mir die Kraft gibt. Er selbst ist die Kraft. Deshalb betrachten wir ihn. Und nun Vers 4 bis 11. Der Verfasser erinnert, es könnte schlimmer sein, und er erinnert an eine Bibelstelle über Gottes Züchtigung. Vers 4, im Ringen mit der Sünde habt ihr noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Kommt, hey, ihr seid noch nicht tot. So, es könnte noch schlimmer sein, oder? Es könnte noch schlimmer sein. Und vielleicht wird es eines Tages schlimmer werden. Und vielleicht wird es einmal heißen, das Blut zu vergießen. Die Schlacht ist ernst. Also, es könnte schlimmer sein. Und jetzt erinnert er an eine Bibelstelle, die sie vergessen hatten. Es ist so leicht, dass wir Bibelstellen vergessen und Wahrheiten der Bibel vergessen. Vor allem dann, wenn wir so viel auf die Not schauen und auf die Umstände schauen und auf die, hier diese Geschwister haben geschaut, auf das Judentum und auf diese Anfechtungen. Und da kann man sehr leicht eine Bibelstelle vergessen oder eine Wahrheit der Bibel. Das ist schuldhaft. Wir sollten wieder zurückkehren und schauen. Und wieder lesen. Wir sollen immer lesen, damit wir nicht vergessen. Ich habe so viel schon vergessen, was ich früher mal gelesen hatte und gewusst habe. Ich habe es mittlerweile wieder vergessen. Mein Gedächtnis hat es nicht behalten. Und ich, aber beim Bibellesen, wir sollten die Bibelstellen immer wieder lesen. Ihr habt vergessen den Aufruf, welcher zu euch spricht. Hier haben wir wieder, was wir schon mehrmals gehabt hatten im Hebräerbrief. Er zitiert ein Altes Testament, ein Altes Testamentvers und sagt, sprich zu euch. Sprich zu euch. Zu wem spricht das Alte Testament? Auch zu uns. Im Kontext, den beachten wir, das ist klar. Aber hier sind allgemeine Aussagen für Gläubige und die dürfen wir eins zu eins übernehmen. Wir übernehmen nicht alles eins zu eins. Wir schlachten das Passafest nicht. Wir feiern das Passafest nicht mehr, oder? Warum? Weil der Kontext der Bibel sagt, dass der Herr Jesus hat gesagt, das müsst ihr aufhören. Wir opfern nicht mehr, weil der Herr Jesus gesagt hat, das müsst ihr aufhören. Denn weil es ist erfüllt in Christus. Aber Sprüche 3, Vers 11 und 12 beachten wir schon. Eins zu eins. Das ist eine allgemeingültige Aussage für Gläubige. Was sagt die Schriftstelle? Sie spricht von der Haltung, die wir der Züchtigung Gottes gegenüber einnehmen sollen. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Zwei Dinge. Achte nicht gering. Ermüde auch nicht. Also nicht gering achten und nicht den Mut verlieren. Nicht müde werden. Das erste, nicht gering achten. Das heißt, wir sollen Gottes Züchtigung schätzen. Das ist was Wertvolles und Wichtiges in meinem Leben. Eine wertvolle Erfahrung. Die muss ich ganz bewusst willkommen heißen und annehmen. Das ist schwer. Das kann man leicht sagen, wenn man keine Schmerzen hat und nichts besonders Schweres durchzumachen hat. Aber das ist trotzdem eine Hilfe. Wenn wir dann dran sind und wir erleben Schmerzen, welche große Hilfe ist es? Oder vielleicht erlebt jemand jetzt Schmerzen. Es ist eine große Hilfe, wenn ich sage, Herr, es ist von dir geschickt, damit ich was lerne. Ich will sagen, ja. Ja, Herr, auch wenn ich es noch nicht verstehe, aber ich akzeptiere die Züchtigung. Nicht gering achten, nicht den Mut verlieren, ermüde nicht, heißt es dir, lass es dir nicht zu viel werden. Vom Griechischen her kann man das so, lass es dir nicht zu viel werden, ermatte nicht unter dieser Züchtigung. Sag nicht, Gott, es ist zu viel. Es ist zu viel, du schlägst mich viel zu stark und viel zu hart, was ich durchmachen muss. Der Herr weiß genau, was zu viel ist und was nicht zu viel ist. Und die Hebräer sollen das lernen. Lass nicht zu, dass dein Herz sagt, Gott, ich halte es nicht mehr aus. Warum hörst du nicht auf? Das ist eine Anklage. In bessere Hände können wir nicht fallen. Wir meinen sehr schnell, es ist zu viel. Aber der Herr sagt, nein, du brauchst das jetzt. Jakob hat gemeint, es ist zu viel, es geht alles über mich und alles ist gegen mich. Und er hat nicht gemerkt, dass alles für ihn war, nicht gemerkt, dass alles für ihn läuft. Also Gott hat einen besseren Überblick in diese Sache. In der Kindererziehung ist ja auch so, die Züchtigung unserer Kinder. Manchmal brauchen die Kinder eine Züchtigung, manchmal brauchen sie etwas und dann müssen die Kinder auch lernen, das anzunehmen. Schau, das ist gut, dass ich dich züchtige. Bei Züchtigung braucht es ja beides, oder? Es braucht Kommunikation, ein Gespräch und es braucht aber auch irgendein Schmerz. Die Rute auf den Rücken heißt es in den Sprüchen, oder? Die Rute auf den Rücken. Der Rücken ist hier eine Schönformulierung von einem Teil, von einem hinteren Teil des Menschen, den Gott extra dazu geschaffen hat, dass da die Rute drauf kommt. Und dann muss man sprechen. Sprechen und das dem Kind erklären, schau, was ich jetzt tue, das tue ich aus Liebe zu dir und du brauchst das. Auch wenn das Kind es nicht am Anfang nicht annehmen will, aber es lernt und es weiß, es ist richtig. Und nach der Züchtigung, wenn man das Kind später fragt, na, war es richtig, dass ich dich gezüchtigt habe, und das ist dann schön, wenn man hört, ja, Papa, ich habe es verdient. Es war richtig und ich hätte mir nichts sagen lassen, ich wäre stur geblieben. Und jetzt bin ich froh, dass es so ist. Die Schriftstelle liefert auch die Begründung, Gott züchtigt, weil er uns liebt, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Gott züchtigt, weil es nötig ist für jedes seiner Kinder. Er geißelt jeden Sohn, den er zu sich aufnimmt, jeden. Das heißt, es gibt keinen einzigen, den Gott nicht dran nimmt. Wir haben es also alle nötig. Gott züchtigt, weil es nötig ist für jeden. Das eine war, Gott liebt, oder? Er liebt, Gott züchtigt, weil er liebt. Das zweite ist, Gott züchtigt, weil es nötig ist für jeden, den er aufnimmt. Er geißelt jeden Sohn, den er aufnimmt. Ein sehr starkes Wort. Er peitscht ihn. Also das heißt, das ist die Route, oder? Ja. Drittens, Gott züchtigt, weil seine Kinder wertvoll sind. Jeden Sohn, den er aufnimmt. Er hat uns als seine Kinder angenommen und als solche sind wir wertvoll. Vers 7, er wird das dann auch sagen. Er behandelt euch wie Söhne. Wir haben Kinder, die sind als Pflegekinder oder als Tageskinder oder so weiter bei uns. Bei uns sind immer recht viele Kinder und dann tun die was und dann tut der eigene Sohn was, beziehungsweise der adoptierte Sohn, ja, der tut was. Der eine kriegt eine, der andere kriegt keine. Und denkt, das ist unfair, oder? Ich sage, ja, das ist nicht mein Kind. Aber du bist mein Kind. Bei dem anderen muss man da was anders machen. Aber es geht nicht. Ich darf nicht. Ich züchtige die eigenen Kinder, nicht die Fremden. Der Verfasser gibt Erläuterungen, Vers 7 bis 11. Züchtigung ist ein Zeichen von Sohnschaft, Vers 7 und 8. Wenn ihr Züchtigung erduldet, behandelt Gott euch wie Söhne. Denn wer ist der Sohn, den der Vater nicht in Zucht nimmt? Der ist gar kein Sohn, gibt keinen Sohn, den der Vater nicht in Zucht nimmt. Vers 8. Seid ihr aber ohne Züchtigung, deren sie alle Mitteilhabende geworden sind, dann seid ihr ja Uneheliche und nicht Söhne. B, also die Erläuterung, erste Erläuterung, Züchtigung ist ein Zeichen von Sohnschaft. Zweite Erläuterung, B, Unterordnung unter die Züchtigung bringt Leben. Ich bin jetzt ziemlich schnell, aber ihr merkt, mir läuft die Zeit davon, deshalb bin ich ein bisschen schneller. Unterordnung unter die Züchtigung bringt Leben. So, dann hatten wir Väter unseres Fleisches, die uns züchtigten und wir erwiesen ihnen Achtung. Werden wir nicht viel mehr dem Vater der Geister untergeordnet sein und leben? geistliches Leben wird gefördert. Leben in Fülle. Gott will mich dahin bringen, dass ich richtig Leben genieße. Oder? Wir schicken die Kinder in eine Schule. Übrigens, das Wort Züchtigung heißt Erziehung. Und das kann auch ein ganz allgemeines Wort hier sein, einfach. Also, Gott erzieht uns. Wir denken an Züchtigung sehr schnell nur an die Rute. Das ist zu wenig. Das ist das Gesamte der Erziehung gemeint. Kein guter Vater wird seine Kinder in eine besondere Schule oder Lehre stecken, um ihnen das Leben unangenehm zu machen. Ja, besondere Erziehung in einer Ausbildung. Ich mache es nur deshalb, damit du recht ein unangenehmes Leben hast. Was ist das für ein Vater? Er möchte die Fähigkeiten des Kindes entwickeln. Er möchte, dass es das Leben so richtig genießen kann später. Das heißt, dass er lebenstüchtig wird, im positiven Sinn, das Leben genießen. Das heißt, dass er fähig wird, Gott zu dienen und auf diese Weise Freude genießen kann in seinem Leben. Und dann sagen die Kinder, danke, dass ihr nicht locker gelassen habt bei dieser und jener Ausbildung. Also der Vater der will uns nicht Böses tun. Gott will uns nicht K.O. schlagen. Nein, er will uns, dass wir leben, dass wir Leben in Fülle haben. Weiter, Zweck der Züchtigung ist die Heiligung. Kapitel 12, Vers 10 bis 11. Jene freilich züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, aber er züchtigt uns zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Ja, wie ging es in unserem Leben als Christ? Zuerst am Anfang ging alles so schön, glatt oft. Bei vielen ist es so jedenfalls gewesen. Am Anfang ging es glatt. Ich denke zurück an Geschwister, die haben erzählt, es ist einfach herrlich, Christ zu sein. Und es ist wunderbar und es ist herrlich. Gott erhört alle meine Gebete. Und das ist wirklich so. Der hat erlebt nach und nach, wie Gott seine Gebete erhört hat, wie Gott Sachen geordnet hat in seinen Beziehungen. Es lief einfach alles wie am Schnürchen. Und dann kommen später dann, da kommen Probleme. Da denkt man, was ist jetzt mit Gott los? Oder was ist jetzt, warum habe ich, und man sehnt sich zurück, warum habe ich jetzt so viele Schwierigkeiten? Vorher ging alles so gut. Und wir sind wie das Kind in der ersten Schulklasse, das sich zurücksehnt in den Kindergarten. Früher war das Leben ein Spiel, alles war prima und jetzt muss ich Mathematik lernen. Verse auswendig lernen und so weiter. Aber wie wird dieser 10-Jährige oder 8-Jährige, wie wird der in 10 Jahren denken? Da wird er nicht mehr denken, wie schön war es im Kindergarten. Da wird er denken, ich möchte Pilot werden. Er hat gelernt. Er ist durch eine Schule gegangen und jetzt will er ins Leben hinaus. Also Gott züchtigt uns, damit wir reif werden, reife Männer und Frauen Gottes. Aber bitte beachten wir, Gott hat eine viel größere Perspektive. Gott schaut nicht nur bis zu unserem Lebensende, dass wir Männer und Frauen Gottes werden, die ihm hier dienen. Gott hat eine höhere Perspektive. Gott sieht unser Leben von der Ewigkeit her an und er möchte, dass wir in der Ewigkeit Männer und Frauen Gottes sind. In der Ewigkeit. Er trainiert uns hier für das Leben dort. Und denken wir nicht, die Ewigkeit sei eine langweilige Sache. Gott hat ein großes Programm sozusagen. Die Schrift sagt uns, dass wir Gott dienen werden in der Ewigkeit. Und Gott dienen ist niemals eine langweilige Sache. Wenn wir Menschen so großes Potenzial in uns haben, glauben wir doch nicht, dass Gott in der Ewigkeit unser ganzes Potenzial einfach brach liegen lassen wird. Oh nein, wenn wir über den Engel stehen werden, wenn wir über Engel regieren werden, dann heißt es, dass wir gewaltige Aufgaben haben werden. Natürlich werden wir nicht müde werden, werden wir nicht mit Müdigkeit zu kämpfen haben und mit anderen Problemen. Aber wir werden dienen. Denn Dienen und Arbeiten ist nicht Folge des Sündenfalls. Arbeiten ist ein schöpfungsgegebene Würde des Menschen. Gott arbeitet ja auch. Dann werden wir auch arbeiten in der Ewigkeit. Und es heißt hier, das Ziel ist, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Unser Leben ist so kurz und Gott will uns für die ganze Ewigkeit zubereiten, dass wir jetzt sollen wir lernen und wachsen, damit wir Teilhaber der göttlichen Natur werden, Teilhaber seiner Heiligkeit, das heißt im Charakter. Gott arbeitet an unserem Charakter und er verwendet die Züchtigung. Und bitte beachten wir, es geht über den Tod hinaus. Bhak Singh lebte 100 Jahre, dieser Missionar aus Indien, und mit 90 wurde er krank. Der Herr hat über 1000 Gemeinden durch ihn entstehen lassen, durch seinen Dienst, und hat einen sehr, sehr fruchtbaren Dienst gehabt. Und dann wird er 10 Jahre krank, vom 90. bis zum 100. Lebensjahr krank, leidend. Man fragt sich, wieso? Ein Mann, den Gott so gebraucht hat, wieso denn jetzt noch 10 Jahre leiden? Gott hat eine höhere Perspektive, Gott hat höhere Ziele als nur dieses Leben. Alle Züchtigung scheint für die Gegenwart nicht Freude zu sein, sondern Betrübnis. Hernach liefert sie aber eine friedsame Frucht an Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Er will uns üben. Üben heißt hier trainieren, Gymnastik. Oder? Das ist das griechische Wort. Also nicht bitter werden. Darum, jetzt kommt die Aufforderung, darum richtet die erschlafften Hände und die ermatteten Knie wieder auf. Wenn der Herr züchtigt, bitte, hier ist die Züchtigung offensichtlich die Verfolgung bei den Hebräerchristen. Hier ist die Züchtigung besteht aus Verfolgung, aus schwerem Leben, aus schwerem Druck. Das ist auch Erziehung. Also wenn wir in schwere Zeiten kommen, wo der Druck von den Ungläubigen hart wird, auch das verwendet Gott zu unserer Erziehung für die Ewigkeit. Also auch das dürfen wir annehmen. Oder andere Sachen, die uns unsere Schwächen offenbaren. Und das ist sehr unangenehm, wenn einem die eigenen Schwächen vor Augen geführt werden und dann betet man, Herr, höre auf. Das schmerzt mich, dass ich so bloßgestellt werde und so weiter. Und der Herr macht weiter. Und es geht... Er zerbricht den Stolz. So, jetzt kommen wir zu diesen letzten Aufforderungen und Warnungen in Kapitel 12, Vers 12 bis 29. Richtet also auf, darum richtet die erschlafften Hände auf. 7 Aufforderungen. Erstens, richtet die Hände und die Knie auf. Die Hände und die Knie braucht man zum Beten. Das Beugen der Knie und das Heben der Hände. Die hängen jetzt schlaff runter und man ist müde zum Kämpfen. Für den geistlichen Kampf. Und er sagt, richtet es wieder auf. Werdet nicht müde. 2. Aufforderung, machet gerade Bahn. Machet euren Füßen gerade Bahn. Damit das Lahme nicht abgewandt werde, vielmehr geheilt werde. Geht klare Schritte, nicht so wankend dahin. Feste Knie, die Knie braucht man auch zum Gehen. Festen Schrittes. 3. Sucht Frieden. Sucht Frieden, jagt mit allen dem Frieden nach. Nicht nur alleine, nicht nur einzeln, sondern mit allen zusammen. Jagt mit allen dem Frieden nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Warum wird ohne Heiligung niemand den Herrn sehen? Weil er dann nicht Christ ist. Wenn einer nicht geheiligt ist, dann ist er nicht Christ. Wir sprechen von zweierlei Arten von Heiligung. Wir haben das schon gesehen. Es gibt die grundsätzliche Heiligung und es gibt die fortlaufende Heiligung. Die grundsätzliche muss da sein und die fortlaufende, die sollte auch irgendwie ersichtlich sein. Wer nicht die Heiligung kennt, der ist ein Unechter. Und wer zurückweicht und schlussendlich dann wegläuft, ganz Gott aus der Schule wegläuft, kann bis zum Punkt des Abfalls kommen. Aber Züchtigung gehört dazu, gehört zur Heiligung. Fünfter, seid Aufseher. Haltet dabei Aufsicht, dass nicht jemand von der Gnade Gottes zu kurz komme. Ja, ist interessant das griechische Wort hier, bitte. Seid Aufseher heißt im Griechischen Episkopate. Episkopate, davon kommt das griechische Wort Episkopos und das heißt Aufseher, Bischof. Seid Bischöfe. Also wir sollen Bischöfe sein, alle miteinander, Frauen und Männer, Bischöfe sein. Im positiven Sinne, das heißt, einer, der auf den anderen schaut, der zu ihm schaut, ein Hirte für den anderen ist. Bin ich meines Bruders Hirte? Ja, ich bin meines Bruders Hirte. Deshalb soll ich auf ihn schauen. Seid Aufseher. Dass nicht jemand von der Gnade Gottes zu kurz komme. Dass nicht jemand Mangel leide an der Gnade Gottes. Das heißt, dass er sich abwendet von der Gnade Gottes. Gott möchte uns Gnade geben. Drei Gefahren hier in dieser Aufforderung. Die erste Gefahr, dass nicht etwa eine bittere Wurzel emporwachse. Das heißt Bitterkeit gegen Gott. Das Bild kommt aus dem Alten Testament. Eine bittere Wurzel ist, es geht um was Giftiges. Was Bitteres ist, was Giftiges hier. 5. Mose 29, Vers 17. Eine giftige Wurzel. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel emporwachse und Schwierigkeit bereite und viele dadurch befleckt werden. Ja, Schwierigkeit ist sanft ausgedrückt, gibt oft große Probleme durch verbitterte Christen. Passen wir auf, wenn es verbitterte Christen gibt, die beeinflussen andere. Und dann wird die Gemeinde Jesu befleckt durch Sünde. Zweite Gefahr, dass nicht ein Hurer da sei. Ja, Moment mal, haben wir in der Gemeinde Jesu mit Hurerei Problem? Das sollte doch eigentlich nicht der Fall sein, das sollte doch gar nicht erwähnen. Nun, er denkt zuerst einmal an die geistliche Hurerei. Hurerei im übertragenen Sinn gemeint. Esau war ein Hurer im übertragenen Sinn, er war nicht ein Hurer im wirklichen Sinn, im physischen Sinne gemeint, im ersten Sinne. Nein, er war im übertragenen Sinn ein Hurer. Ein Hurer ist einer, der die Treue bricht. Hat einer Frau die Treue versprochen, geht er zu einer anderen Frau. Bricht die Treue. Und wenn ein Hurer im geistlichen Sinn, im übertragenen Sinn, ist einer, der Gott die Treue gegeben hat, oder? Und jetzt die Treueverheißung, und jetzt den Bund mit Gott gebrochen hat. Es geht hier nicht ein Hurer oder ein, es geht dann weiter, oder ein, er sagt mit oder, also er tut die auseinander. Nicht ein Hurer ist das eine, und die nächste Gefahr ist nicht ein Profaner. Das Wort, also das ist jetzt der nächste Punkt, die dritte Gefahr. Nicht ein Entweihender, einer der entweiht. Das Wort profan, wie soll man das übersetzen? Gottlos ist nicht so gut übersetzt, hat das Luther. Schlachter sogar auch. Ich würde mal auch ein anderes Wort vorziehen, aber es ist schwierig, was man nehmen soll. Profan, das versteht nicht jeder. Treulos. Also ein Profaner ist einer, der außerhalb des Heiligen ist, des Heiligtums ist. Oder einer, der das Heilige entweiht, ein Ungöttlicher, einer, dem nichts heilig ist. Also gemeint ist jemand, der außerhalb des Heiligtums ist und das Heiligtum entweiht, profanisiert. Das ist genau das Wort. Also das, was eigentlich heilig ist, wird weltlich gemacht, wird profanisiert, wird entweiht. Und was heißt das in Bezug auf Esau? Esau hat für diese Welt gelebt. Esau mit seiner Sinnlichkeit, er hat gesagt, Esau sagt, ich lebe für das Hier und Jetzt. Was nützt mir das Erstgeburtsrecht? Was nützen mir diese geistlichen Dinge, die Zukunft? Ich lebe hier und jetzt und hier habe ich Hunger und jetzt will ich essen. Er ist unempfänglich für die göttlichen Dinge. Er verachtet Gottes Segen, um einen irdischen Gewinn zu bekommen. Das war ihm wichtiger. Irdischer Gewinn ist wichtiger als Gottes Segen. Einer, der sich außerhalb des Heiligtums aufhält und von außen ins Heiligtum was Unreines reinbringt, der für sein Essen seine Erstgeburt weggab. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, abgelehnt wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen ernsthaft suchte. Das Wort Buße, das ist hier die Frage gewesen, wir haben schon darüber gesprochen. Er fand keinen Raum zur Sinnesänderung oder das Wort kann auch heißen zur Rückgängigmachung. Und da, wenn man das im letzten Sinne übersetzt, und das kann es heißen, Rickenbach plädiert dafür, in der Zahnreihe, Kommentar Zahn, dass es hier um eine Rückgängigmachung geht. Er fand keinen Raum, das, was er getan hatte, rückgängig zu machen. Das ist eigentlich genau das, was der alttestamentliche Bericht uns zeigt. Denn es geht nicht darum, dass der Esau, nicht notwendigerweise geht es darum, dass der Esau die eigene Umkehr suchte. Er hat nicht die Umkehr suchte und konnte nicht umkehren. Nein, er wollte das rückgängig machen, was passiert war. Und er konnte das nicht mehr rückgängig machen. Er konnte es nicht mehr ungeschehen machen. Darum geht's. Das heißt, es war zu spät. Es war einfach jetzt alles zu spät. Nachher, als er den Segen erben wollte, war es zu spät. Und wenn er noch so weint und sagt, bitte, ich möchte auch einen Segen, ich möchte auch einen. Zu spät, sagt der Herr. Also er fand keinen Raum, keine Gelegenheit, die ganze Sache rückgängig zu machen. Ich denke, dass das wahrscheinlich die beste Deutung hier ist. Denn es geht nicht darum, dass er eine persönliche Buße suchte. Vielleicht heißt es auch, er suchte die Sinnesänderung des Vaters. Das könnte ja auch noch gemeint sein. Er suchte die Sinnesänderung, er fand keinen Raum zur Sinnesänderung des Vaters. Er fand keine Gelegenheit, den Sinn des Vaters zu ändern. Der war fest. Vielleicht könnte es auch das heißen. Ich meine aber eher, es geht um eine Rückgängigmachung hier. Obwohl er sie oder ihn, den Segen, mit Tränen suchte. Im Griechischen kann beides gemeint sein. Entweder suchte sie die Rückgängigmachung oder den Segen. Eins von den beiden. Es ist zweideutig. Also die Gefahr, dass man aus einer Leichtsinnigkeit, aus einem irdischen Denken her bereit ist, die göttlichen Vorrechte aufzugeben. Und bedenken wir, es geht um die Gläubigen, die sind alles Erstgeborene. Jeder Gläubige ist ein Erstgeborener. Jeder Gläubige hat das Erstgeburtsrecht. Das erfahren wir im Hebräer 12 weiter unten dann. Das ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Ich weiß nicht, Vers 20 herum? Nein. Weiter unten sehen wir das dann. Er ist gekommen zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und welche Vers? 23. Und die Gläubigen sind Erstgeborene. Und er sagt, ihr werdet doch nicht euer Erstgeburtsrecht hergeben für irdischen Gewinn. Passt auf, dass niemand unter euch ist, der bereit ist, sein eigenes Erstgeburtsrecht herzugeben. Denn es gibt einmal ein zu spät. Und da kann man noch so weinen und ich möchte auch den Segen und ich möchte das Erstgeburtsrecht doch wieder haben. Zu spät? Zum Schluss kam auf die Idee, der Esau wäre doch gut gewesen, das Erstgeburtsrecht zu haben. Hat keine Möglichkeit gefunden, das rückgängig zu machen. Und dann Vers 18 bis 24 ist jetzt der Hinweis auf die jetzige Umgebung in unserer Gottesbeziehung. Vers 18. Möchte jemand vorlesen? 18 bis 24.
Zum Berge Zion und zur Stadt des lebenden Gottes, einem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von himmlischen Boten, einer großen Festversammlung und zu einer Gemeinde von Erstgeborenen, in den Himmel eingetragen, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der am Ziel angekommenen Gerechten, und zu Jesus, Mittler eines neuen Bundes, und zu dem gesprengten Blut, das Besseres redet als Abel.
Danke. Also die Verknüpfung mit den vorigen Versen ist: denn ihr seid nicht zum alten Berg gekommen, sondern zum neuen Berg, zur Gemeinde der Erstgeborenen. Gebt euer Erstgeburtsgericht nicht her, achtet es nicht gering, denn ihr seid zum Berg Zion gekommen, nicht zum anderen Berg, Sinai. Die jetzige Umgebung, die ist eine ganz andere. Die andere dort, die war ja irgendwie greifbar nahe. Die neue Umgebung ist eine himmlische Umgebung. Ihr lebt in zwei Wirklichkeiten. Vergessen wir nie diesen Gedanken. Wir leben in zwei Wirklichkeiten. Wir leben jetzt in einer himmlischen Umgebung. Wir leben in der Umgebung der himmlischen Geister, der Geister der vollendeten Gerechten, der Gläubigen. Wir leben in der Umgebung des Richters und dieses Mittlers des neuen Bundes und in der Gemeinde der Erstgeborenen, einer Fest und der Engel, der Festversammlung. Also das heißt, wir haben hier eine geistliche Umgebung. Das sind Personen, die wir nicht sehen. Wir leben also nicht aus der Erfahrung, aus dem Erleben heraus, was man erlebt, das, was heute gerade so modern ist. Man möchte immer wieder erleben und erleben, sondern wir leben in einer geistlichen Welt. Das Blut Jesu spricht besser als das Blut Abels. Das Blut Abels, das rief zum Himmel um Vergeltung, oder? Das Blut schreit zum Himmel und berichtet die Sünde des Kain. Aber hier ist das Blut Jesu, das schreit nach ganz was anderes. Das schreit Vergebung. Ich habe für dich geblutet. Und sechste Aufforderung, eigentlich die vorletzte, die sechste Aufforderung: weiset den nicht ab, der da redet. Und hier kommt hier auch die Warnung, die letzte Warnung. Seht zu, dass ihr den, der redet, nicht abweist. Und das bringt uns wieder zurück an Kapitel 1, Vers 1. Gott hat neu geredet. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise oftmals geredet hatte zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet im Sohn. Seht zu, dass ihr den Redenden nicht abweist. Der Herr Jesus Christus hat geredet auf der Erde, aber jetzt redet er vom Himmel neu durch die Botschaft der Apostel. Er ist ja aufgefahren in den Himmel. Also, seht zu, dass ihr den Redenden nicht abweist, denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde die Weisung gab, am Sinai, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel her das tut, vom Himmel her redet. Der Sohn Gottes spricht jetzt vom Himmel her. Er ist aufgefahren in den Himmel und dieses Reden Jesu durch die Apostel, es ist sein Reden, dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Nun aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal erschüttere ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Und dieses noch einmal deutet die Verwandlung, die Versetzung des Erschütterten an als eines Gemachten, damit das Nicht-Erschütterte bleibe. Das heißt, wenn er sagt, noch einmal, dann bedeutet das, dass das, was man erschüttern kann, das Irdische, dass das verwandelt wird und es gibt dann etwas, was nicht mehr erschüttert werden kann. Das wird bleiben. Jetzt wollte ich fragen, wie ist der Plan um halb, ist fertig, oder? Um halb zwölf. Wie lange machen wir heute? Wie lange machen wir jetzt vom Zeitplan? Ob wir noch eine Pause machen sollen oder nicht?
Wir können 5 Minuten Pause machen oder bis 10 vor 12.
Gut, machen wir so. Ja. Bis 10 vor 12 dann.